Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Dieses Jahr können die Bagger und Kräne anrollen am Ruhrstadion. Der Umbau und die Sanierung, die kann jetzt beginnen. Das ist ein Thema heute bei Inside VfL. Aber eben auch, wie man jetzt von einem sehr, sehr schlechten Testspiel gegen RWE sich weiter auf die Liga konzentriert und vor allem darauf, wie man aus dem Tabellenkeller rauskommt und mit dem nichts mehr zu tun hat.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, heute melden wir uns aus der Länderspielpause mit einem bunten Blumenstrauß an Themen. Besprechen wir mit Christian Schürmann zum einen von Radio Bochum.
Hallo zusammen.
Und Funke Sportreporter Stefan Döring.
Aufgrund der Uhrzeit ein gepflegtes Mahlzeit in die Runde.
Sehr schön, mein Name ist Annalena Fehdke. Hallo auch nochmal von mir und lass uns einmal anfangen mit einem Thema, warum die Folge vielleicht, wenn ihr sehr pünktlich sonst guckt, könntet ihr euch gewundert haben, warum die Folge einen Ticken später kommt heute. Es lag daran, dass der VfL heute eingeladen hat, denn der Stadionausbau, Umbau, Sanierung, alles in einem geht voran, kann dieses Jahr starten, denn heute wurde der Vertrag unterzeichnet mit der Firma Helmich. Stefan, bring uns da mal auf den Stand, du warst auch da.
Genau, heute ist der Tag der Tage gewesen, was die Stadionsanierung angeht. Der Vertrag wurde endlich unterzeichnet. Was heißt endlich? Ich meine, vor gut 2 Jahren hat man beschlossen, dass man das Ruhrstadion sanieren möchte und muss. Heute die Vertragsunterzeichnung. Am 1. April soll es bereits losgehen. Im Sommer sollen die Bagger rollen. Die Firma Helmich, der ein oder andere kennt vielleicht den Namen Helmich. Der war Präsident beim MSV Duisburg, möglicherweise nächstes Jahr Konkurrent des VfL Bochum, by the way. Schlussendlich heute das Signal oder der Spatenstich, würde man sagen. Es wurden zwar keine Spaten in den Boden gerammt, aber es gab wenigstens stilecht Bauhelme.
Ja, wurde dann der Vertrag und in die Kamera gehalten.
Genau. Und T-Shirt gab's. Ein Zuhause, kein Park, keine Arena, das Vonovia Ruhrstadion. Es bleibt an der Kastropper Straße. Es muss für ungefähr knapp 92 Millionen Euro Kosten saniert werden in den nächsten 3 Jahren. Da geht es unter anderem um die Technik, die erneuert werden muss. Es geht um den Beton, der erneuert werden muss. Soll aber auch eine Esplanade vor der Ostkurve entstehen. Es wird ein neues Parkhaus geben. Es wird mehr VIP-Plätze geben. Und das ist im Prinzip das Wichtigste, was man zum Umbau sagen kann, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest.
Ja, ist glaube ich auch so mit der Nummer 1 Bauunternehmer, Baukonzern, was Stadionumbauten angeht. Millantor habe ich gesehen, MSV Arena, Preußen Münster aktuell noch im Umbau. Ja. Das heißt, man setzt da auf Erfahrung und ich glaube, da muss man sich dann auch nicht Sorgen machen, dass das irgendwie ein wildes Experiment wird, sondern dass das alles auch so wird, wie man es dann auch will.
Ja. Dass da jetzt im Laufe dieser Bauarbeiten eben das Stadion auch eine Baustelle wird, ist ja klar. Dass dann auch Plätze hier und da wegfallen, dass man das auch von innen sehen wird, ist auch irgendwie klar. Da hat der Verein sich heute noch nicht ganz genau zu geäußert. Da wird es Ende April, aber am 28. April nochmal eine Infoveranstaltung zu geben im Ruhrkongress. Da folgen dann die weiteren Infos. Halten wir euch sicherlich hier auch noch auf dem Laufenden, falls ihr euch da weiter informieren wollt, was das mit eurem Stadionbesuch jetzt ab dem Sommer machen wird.
Genau, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Spielbetrieb normal weiterläuft und die Fans weiterhin die Möglichkeit haben, ins Stadion zu gehen. Es wird halt die Vollauslastung wie aktuell nicht mehr möglich sein. Aber ich glaube, für den geneigten Fan erstmal ein gutes Zeichen, dass das normal weitergespielt wird und jetzt nicht wie bei Corona vor leeren Zuschauerrängen in einem leeren Stadion gespielt wird.
Oder im anderen Stadion.
Oder in einem anderen Stadion.
Das wäre ja furchtbar.
Ab in die Felddienstarena.
Ich persönlich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr große Hoffnung und Wünsche daran. Also ich glaube, ich spreche für alle Frauen in der Ostkurve. Du kannst ja in der Halbzeit nicht auf Klo gehen als Frau in der Ostkurve. Und das ist wahrscheinlich nicht nur in der Ostkurve so. Also so ein paar mehr Toiletten und sowas wäre auch schon schön.
Die sollen auch gebaut werden, genau. Mehr Toiletten, mehr Kioske. Also einfach das Stadion auf einen modernen Stand gebracht werden. Und der VfL braucht es auch, um die Genehmigung weiterhin zu bekommen. Also das Stadion ist einfach in die Jahre gekommen. Und das ist jetzt die Lösung, die man für sinnvoll erachtet hat. Darüber kann man jetzt vielleicht streiten, wenn man möchte. Ob es nicht vielleicht dann doch an anderer Stelle, vielleicht auch an anderer Stelle an der Kastropper, ein Neubau möglich gewesen wäre. Aber das Thema ist jetzt durch. Das ist schon länger durch. Wie gesagt, heute Weichen für die Zukunft gestellt.
Ja. Ja, das überschattet dieser freudige Unterschreibtermin heute vom Vertrag so ein bisschen die zuletzt sportlich angespannte Situation, um es mal so zu sagen. Ja, in der Liga das eine. Zum anderen haben wir jetzt ja die Länderspielpause und am Freitag hat es ein Testspiel gegeben. Ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, gegen den Drittligisten RWE. Und das ist 0-4 ausgegangen. Meine richtige Klatsche. Trainer Uwe Rösler war gar nicht begeistert. Das ist noch untertrieben.
Ja, Zitat, bodenlos war die Leistung. Und das, ja, kann man, glaube ich, es bringt es auf den Punkt. Egal wie viele Spieler jetzt, die da in der Startelf standen, aus dem Nachwuchsbereich kommen oder vielleicht auch keine Profi-Erfahrung hatten. 0-4 gegen eine Mannschaft aus einer Liga unter einem selbst ist nicht zu verantworten. Vor allem, wenn die Innenverteidigung, die ja eh ein Knackpunkt in den letzten Wochen und Monaten war, nicht neu war. Das waren Masovic, Losli und Strumpf. Das waren die Gesichter, die man da kennt. Und dass die dann 4 Tore kassieren, das ist dann schon... Das sind eigentlich 4 zu viel und dass man das dann
reicht das eigentlich?
Ja, eben, genau. Also es ist zu viel. Es ist 4 zu viel und ja, man kann jetzt sagen, Testspiel hin und her, der Kader war nicht der, den man in der Liga hat und so. Trotzdem, für die Defensive war eigentlich gesorgt und da kann man dann schon sagen, das unterstreicht eigentlich das Problem, was wir jetzt auch schon in der Liga hatten mit der Innenverteidigung.
Ja, also im Prinzip hat's Rösler ja richtig beschrieben, Spiel war bodenlos. Wenn man am Ende darüber spricht, dass ein Aurel Wakpe, der in der zweiten Mannschaft eigentlich zu Hause ist, der Lichtblick dieses Spiels gewesen ist, weil er wirklich ganz gut angefangen hat auf der rechten Seite, also er spielt den rechten Flügel, hat in den letzten U21-Spielen, ich habe sie gegen Sportfreunde Siegen und in Bonn gesehen, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, hat entsprechend auch verdient seine Chance bekommen, konnte sie, glaube ich, zumindest annähernd nutzen, um mal Hallo zu sagen bei den Profis. Aber alles andere ist dann einfach enttäuschend, ne? Also natürlich reden wir darüber, dass Rot-Weiß Essen aktuell Tabellenzweiter der dritten Liga ist. Möglicherweise, ich glaube, der eine oder andere im Ruhrgebiet würde sich freuen, vielleicht sogar auch in Bochum nächstes Jahr das Duell Bochum gegen Rot-Weiß in der zweiten Liga zu haben. Aber sorry, du spielst nächste Woche gegen Magdeburg ein Abstiegsduell und dann musst du in so ein Testspiel auch reingehen und das ausstrahlen. Das ist genau das, was Rösler im Vorfeld im Gespräch mit mir dann auch gefordert hat. Er sagte, ich will sehen, dass diese Mannschaft Bock hat. Und dann treten die so auf, vor allem in der zweiten Hälfte, wenn 8 potenzielle Stammspieler auf dem Feld stehen. Sorry, aber dann muss sich jeder Einzelne hinterfragen. Ehrlich gesagt müssen sich das ja viele schon seit 1, 2, 3 Wochen hinterfragen, was sie eigentlich da auf dem Platz anbieten. Und vielleicht ist es so ein Testspiel nicht der richtige Indikator dafür, in Euphorie oder in Panik zu verfallen. Wir wissen alle, wir standen vor der vorletzten Saison oder saßen wir hier und haben darüber gesprochen, man hat Le Havre weggeknallt im letzten Testspiel vor der Saison und selbst wir haben darüber geredet, vielleicht guckt man nach Europa, am Ende ist man abgestiegen. Deswegen, wir wissen alle, wie man mit Testspielen grundsätzlich umgehen muss, aber wer 0-4 gegen Rot-Weiß Essen verliert mit wirklich vielen potenziellen Stammspielern, der wird ordentlich Lack gekriegt haben in der Kabine. Jetzt gab es 3 freie Tage und am Dienstag trifft sich die Mannschaft wieder und ich gehe davon aus, dass Uwe Rösler das ein oder andere Wort da auch nochmal finden wird und dann vollkommen zurecht.
Ja, vor allem, weil es ja nicht nur die Spieler betrifft, die in der Startelf stehen oder in der Stammelf stehen, sondern vor allem auch so ein Ragnarök, der ja quasi genau diese Chancen nutzen muss, um sich für die Liga auch zu empfehlen und auch die jungen Spieler, die natürlich auch irgendwie mal nicht so oft die Chance kriegen, sich mit den Profis irgendwie zu zeigen und auch mal zu zeigen, hey, hier bin ich. Das geht ja eigentlich fast nur über Testspiele, dass man den direkten Vergleich mal hat. Und da dann so zu unterperformen, das ist halt, deswegen nicht nur die Erfahrenen da in die Mängel nehmen, sondern auch die mal sich hätten zeigen können, war zu wenig einfach.
Ja, weil Gegentore kriegen ist das eine, aber schlimmer ist ja dann, dass Rösler hat ja auch nach dem Spiel gesagt, er hat noch nie seine Mannschaft sich so aufgeben sehen. Und das ist ja das Schlimme, dass man das Mindset nicht mehr mitbringt, auch wenn es nur ein Testspiel war, in Anführungszeichen. Aber wir haben euch ja nach Fragen gefragt. Nach Fragen gefragt letzte Woche. Da hat uns Friedhelm geschrieben, auch mehr oder weniger die Frage nach der Motivation. Die stellt sich für ihn und für seine Sitznachbarn im Block B öfter, sagt er, oder hat sich jetzt zuletzt gestellt, als Momo Quateng eingewechselt worden ist zu Hause, weil er den Eindruck öfter hat, der ist gar nicht so richtig motiviert, wenn er eingewechselt wird.
Das würde ich ehrlich gesagt so nicht sagen. Ich das ein oder andere Mal mit Quateng auch gesprochen und er ist schon motiviert. Also das kann man ihm nicht nachsagen, dass das nicht so wäre. Er ist vielleicht von seiner Körpersprache und von seiner Attitüde auf dem Platz jetzt nicht derjenige, der danach aussieht, als würde er die Ärmel hochkrempeln. Aber der hat schon Bock und will das auch, ne? Und man sieht ja auch grundsätzlich, finde ich, in seinen Aktionen, was er kann, was er dieser Mannschaft geben kann. Und er hat gegen Kiel, haben wir, glaube ich, da unterschlagen gehabt nach dem Spiel, hat er ja durchaus eine gute Möglichkeit gehabt. Deswegen ihm abzusprechen, dass er eigentlich ja nicht motiviert sei oder keinen Bock hätte, würde ich nicht tun. Aber es ist halt so ein bisschen beispielhaft für diese gesamte Mannschaft aktuell, ne? Dass da überall so 1-2% fehlen, die den VfL Bochum lange Zeit ausgemacht haben. Also häufig und sehr lange haben die Spieler ja an ihrem individuellen Leistungsmaximum gespielt. Das muss man ja jetzt im Nachgang sagen und das haben wir, glaube ich, währenddessen auch immer mal wieder betont, dass so Losli und Strumpf in dieser Zeit, wo sie okay gespielt haben oder anständig gespielt haben, dass sie wirklich am Leistungslimit unterwegs gewesen sind. Und jetzt 1-4% weniger und du siehst sofort, es reicht nicht.
Mhm. Ja, es ist halt ein Offensivspieler und Offensivspieler werden halt an Scorerpunkten gemessen im Endeffekt. Und da ist er dann vielleicht auch einfach ein Stück weit unglücklich. Ich glaube, er hätte 2 Tore machen können jetzt allein in der Rückrunde, auch in den letzten Spielen. Ich fand ihn eigentlich immer, wenn er als Joker reingekommen ist, eigentlich immer erfrischend. Also es hat immer nach vorne irgendwas gebracht, irgendwie nochmal ein bisschen aufgewirbelt. Aber klar, dann fehlt am Ende dann das Tor und ich glaube, wenn er 2 getroffen hätte, wäre die Frage vielleicht nicht gekommen. So, und das ist dann teilweise als Offensivspieler auch undankbar. Schießt er 10 Zentimeter weiter nach links, ist er drin und dann finden dich alle geil. So, ne? Aber ja, ist halt dann ja das Pech des Stürmers oder des Offensivspielers.
Wenn wir jetzt im Kader nochmal so ein bisschen weiter gucken, das bietet sich ja durchaus in der Länderspielpause mal an. Es gibt kein vergangenes Spiel außer dieses elendige Testspiel. über das wir jetzt groß reden müssten. Es gibt viele Verträge, die auslaufen, aber auch Laien, die auslaufen. Da gibt's ja durchaus Leute bei, zum Beispiel wie Noah Losli, der zwischendurch gesetzt war, für den es gut aussah, dass dieser Vertrag verlängert werden würde und so. Jetzt sieht das schon wieder anders aus. Aber generell mal in dem Pool guckend, wer bietet sich denn da für euch jetzt gerade an, der unbedingt verlängert werden müsste, wo es wünschenswert wäre?
Es ist eine sehr gute Frage und ich würde sie so beantworten, indem ich sage, schauen wir mal. Weil, also.
Wenn die Antwort vom VfL kommt, wäre, hätte ich gesagt, ja.
Und ja, also es ist ja definitiv so, dass einige Spieler im Saisonverlauf durchaus nachgewiesen haben, dass man sich auf sie verlassen kann, um das mal so auszudrücken. Es ist zum Beispiel Noah Losli. Es ist allerdings auch die Frage nach den Alternativen auf dem Transfermarkt im Sommer. Gerade wenn man sich ins Gedächtnis ruft, was in der Innenverteidigung alles passieren muss im Prinzip, was Rösler eigentlich will. Er will nämlich sowohl kopfballstarke, robuste, schnelle Innenverteidiger, die auch den Weg nach vorne suchen. Und das sind im Prinzip die Innenverteidiger, die du aktuell im Kader hast, sind es nicht. Bedeutet im Umkehrschluss, Markus Brunschneider, der ja nun mal effektiv quasi derjenige ist von den Direktoren, der die Suche vorantreibt nach externen Spielern, guckt sich aktuell nach unseren Informationen nach genau solchen Innenverteidigern um. Und dann ist die Frage, kriegst du die? Kriegst du die zu einem vernünftigen Kurs? Oder musst du sagen, wir wollen dann doch mit Noah Losli verlängern, weil Alternativen zu teuer wären, nicht darstellbar sind aufgrund von anderen Punkten. Wir wissen alle, dass zum Transfer ja nicht nur die Lust eines Spielers und die Lust eines Vereins gehört. Da gehört Geld dazu, da gehört die Möglichkeit dazu, ob der abgebende Verein das überhaupt machen will, ob es nicht nochmal kurz vorher ein anderer reingrätscht etc. Will heißen, ich glaube, Erhan Masovic, der wird den Verein verlassen, da sind sich alle einig. Noah Losli letzte Woche selber mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, ja, man hat nie, relativ wenig gesagt, aber wir wissen, man ist da in Gesprächen, man tauscht sich aus, aber da ist noch lange nichts irgendwie auf der Zielgeraden, weil eben genau die Frage ist, wer könnte kommen, was könnte passieren? Und das ist eben das Gleiche auf vielen anderen Positionen, wo Verträge auslaufen.
Ja, ich gehe da mit. Ich sehe auch Erhan Masovic nächste Saison nicht beim VfL aus beider Sicht. Also es macht keinen Sinn für den VfL großartig, ihn zu halten. Er hat Ambitionen auf Nationalmannschaft, auf erste Liga. Deswegen glaube ich da nicht dran. Und dann ist das, was Stefan sagt. Wenn jetzt auch noch ein Losli gehen würde, wenn man ihn nicht halten könnte, dann hat man Strumpf und Vogt letztendlich als etatmäßige Innenverteidiger noch über. Und du kannst nicht mit nur zwei, oder du solltest nicht, wenn du es nicht verhindern kannst, mit zwei Innenverteidigern in so eine Offseason gehen, weil dann hast du am Ende den Salat, du findest keinen passenden oder es platzt irgendein Deal oder so und dann bist du auf der Position wieder komplett unterbesetzt und du brauchst mindestens zwei Innenverteidiger und dann am besten noch zwei in der zweiten Reihe. Deswegen wäre schon aus meiner Sicht extrem hilfreich, nur Losli zu halten, nicht nur als Spieler in der zweiten Reihe, sondern dann halt auch irgendwie als so eine Konstante in der Innenverteidigung.
Dann ist ja, wenn ich da kurz einhaken, dann ist ja genau die Frage, kann sich Losli das vorstellen, ja, der jetzt quasi eine Saison Stammspieler gewesen ist in der Innenverteidigung bei einem Zweitligisten. Und wenn du jetzt davon aus, oder wenn wir jetzt davon ausgehen, der VfL Bochum findet diese ein oder zwei Innenverteidiger, die auch Stammspieler werden können, macht Noah Losli dann oder rückt Noah Losli wieder in diese dritte, vierte Innenverteidigerrolle? Ich kann es mir ehrlich gesagt aktuell nicht vorstellen.
Er sagte zuletzt, er fühlt sich total wohl, aber das war auch noch zu Zeiten, als er eben gesetzt war.
Ja, das ist halt das Ding. Jetzt im Moment ist die Situation für ihn nicht mehr die wie vor 5 Wochen. Mhm. Ich glaube, vor 5 Wochen hatte das auch noch alles ein bisschen entspannter gesehen. Und jetzt, klar, das nagt dann an einem und man fragt sich, ja, habe ich hier überhaupt die Zukunft? Bin ich dann ein Ersatzspieler? Das, was Stefan sagt, da muss, glaube ich, auch, und da muss halt irgendwie Klarheit geschafft werden. Das muss dann von Seiten des Vereins eigentlich kommen, dass man da das Gespräch sucht, dass man irgendwie sagt, hier, so und so steht's um dich, so und so planen wir mit dir, wir würden dich gern halten, wir würden was auch immer, ne, aber das muss halt relativ früh kommen, weil sonst läuft's halt auch Gefahr, so einen Spieler an andere Vereine zu verlieren. Was du vorhin gefragt hattest, von wegen, wer könnte gehen, wen wird man am liebsten halten? Ich hab mir die aufgeschrieben, die jetzt, wo die Verträge oder die Leihen auslaufen und eigentlich muss ich sagen, dass vor allem die Leihspieler, glaube ich, besonders ist. Das war ja eigentlich absehbar. Aber vor allem die Leihspieler werden total wehtun. Also es sind Morgala, Marshall, Alpha Ruprecht, Onyeka, Wethien. Wenn du die alle und die wirst du höchstwahrscheinlich alle nicht halten können, das ist vor allem in der Offensive, das wird brutal. Und da muss dann der Verein hoffentlich jetzt schon gut dran arbeiten, die irgendwie zu kompensieren.
Also das hoffentlich kann man, ich glaube, da kann man schon sagen, oder kann man den Fans auch
es wird gearbeitet. Ja,
genau, es wird gearbeitet. Man hat da wirklich ein fähiges Direktorenteam zusammengestellt, was die Mitarbeiter auch entsprechend einsetzt, also in dem Fall dann Scouts etc., die sich da wirklich gerade Gedanken machen und die wissen auch ganz genau, wir müssen viele Positionen neu besetzen. Es ist schon mal gut aus meiner Sicht, dass man eine gewisse Achse stehen hat. Wir wissen alle, Timo Horn wird weitermachen. Philipp Strumpf wird auch nächstes Jahr eine Rolle spielen. Du hast die Außenverteidigerpositionen fest. Und du hast ja im Prinzip im Winter auch schon den Ersatz für Leo Morgalla geholt mit Oliver Olsen. Ja. Du hast mit Philipp Hofmann den Stürmer fix. Du wirst mit Mats Panewijk in die Saison gehen. Keitan Lenz ist natürlich die Sache. Was kommt für Angebote ein? Wir wissen alle, er ist der Verkaufskandidat, weil er eben das meiste Geld erstmal einbringen würde. Ja, dann bist du dann aber auf dem Flügel, ne? Du hast mit Gerrit Holtmann jemanden, der sehr verletzungsanfällig ist, der übrigens von der Nationalmannschaft schon wieder abgereist war, aufgrund von Kniebeschwerden. Wir wissen aber und haben uns sagen lassen, dass man sich aktuell sehr intensiv eben nach solchen Spielern umguckt, die dann in der Offensive nächstes Jahr eine Rolle spielen können. Da guckt man aktuell auch in die dritte Liga. Es geht da um teilweise dann ablösefreie Spieler, die genau diese Attribute mitbringen, die Rösler fordert. Laufstärke, Sprintstärke, Intensität im Spiel, Torgefahr. Und Also wenn man sich die Drittligisten im oberen Drittel anguckt, da gibt es den einen oder anderen Spieler, der da durchaus interessant ist zum Beispiel. Es werden aber auch die Märkte bespielt oder genau beobachtet, die zuletzt eine Rolle gespielt haben. Skandinavien, Österreich, Belgien, Niederlande. Also es wird da gearbeitet, es werden Gespräche geführt. Man hat uns auch gesagt, dass man mit dem einen oder anderen schon sehr konkret auch unterwegs ist in Gesprächen. Viel hängt davon aber ehrlich gesagt dann auch ab, in welcher Liga der VfL Bochum spielt. Und da hat man in den letzten Wochen mal wieder, wie in den letzten Jahren schon, verpasst, frühzeitig den Deckel drauf zu machen. Und wir werden ja gleich über Magdeburg sprechen. Das wird das nächste Knackpunktspiel sein, was dann auch die Zukunftsplanung angeht. Und da sieht man im Fußball, es hängt einfach alles miteinander zusammen.
Absolut. An der Stelle ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, darauf hinzuweisen, dass nächste Woche Ostermontag ist, da machen wir keine Folge dazu schon mal. Aber am Dienstag danach haben wir dann Simon Zoller hier, der uns vielleicht ja auch die ein oder andere Frage in Richtung Personal beantwortet. Also wir werden sie zumindest stellen und dann schauen wir mal, was er sagt. wenn ihr noch eine Frage an ihn habt, gerne auch immer her damit. Weil ihr merkt ja, ihr kommt auch vor und deswegen gibt es auch immer noch eine Kategorie.
Fanfrage der Woche.
Die hat uns Jutta geschickt per Mail. Könnt ihr auch halten wie ein Dachdecker. Ob per Mail oder irgendwie per WhatsApp, wie ihr möchtet. Auch in die Kommentare gucken wir. Jutta fragt eine sehr gute Frage, wie ich finde. Wie bekommt man eine Mannschaft, die zum relativ großen Teil aus einer toxischen Mischung aus satten Spielern, die sich zu gut für die zweite Liga halten und Spieler mit Qualität besteht, wieder in die Spur? Also, wie kann es was werden?
Das ist hart.
Hartes Urteil, habe ich auch gerade gedacht.
Also erstmal weiß ich nicht, ob ich bei den Formulierungen mitgehen würde. Ich glaube, es fühlt sich keiner zu gut, vor allem in der Situation, in der der VfL sich gerade befindet. Ich glaube, an sich weiß die Mannschaft ganz genau, worum es geht. Und ich glaube, an sich ziehen auch alle am selben Strang. Das ist nicht der Knackpunkt, an den es jetzt in den letzten Spielen irgendwie gescheitert hat. Das war einfach eine Vermengung von Verletzungen und von Pech und was auch immer, aber natürlich auch von schlechten Leistungen. Und das spielt alles irgendwie zusammen. Und wir haben es, was letzte Woche, ich weiß gerade gar nicht, schon kurz angesprochen. Es geht jetzt irgendwie auch darum, ums Trainerteam. Wie bereitet man die Mannschaft jetzt auf die letzten paar Spieltage vor? Und da ist so eine Länderspielpause gerade ganz schlecht gelegen, finde ich. Ich glaube auch Uwe Rösler ist ja immer so, hätte gerne seine ganze Mannschaft bei sich und würde jetzt gerne nochmal wirklich alle einschwören. Vielleicht war jetzt auch das Spiel gegen Essen nochmal so ein guter Weckruf, um allen nochmal zu zeigen, hey, ne, Leute, jetzt ist die Luft ganz dünn. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Stimmung an sich in so einem Team und auch die Chemie im Team nicht der Knackpunkt ist. Ich glaube, dass es da andere Baustellen gibt, aber das vom Gefüge her, glaube ich, ziehen alle an einem Strang und ich glaube, dass auch keiner sich jetzt denkt, ich bin nächstes Jahr eh bei Leverkusen, ist mir doch egal, was jetzt hier passiert. Deswegen, da würde ich, glaube ich, Entfernung geben.
Ich glaube, dass man den wenigsten Leihspielern tatsächlich gerade vorwerfen kann, dass sie nicht alles irgendwie reinwerfen. Es sind viele Spieler, sind unglücklich unterwegs. Es zeigt sich vielleicht auch gerade, dass ja die Qualität dann nicht so hoch ist, wie man das über einige Wochen dann auch gedacht hat, weil eben jeder an seinem Maximum gespielt hat. Man kann es aber nicht 34 Spiele am Maximum spielen. Gut, jetzt sagt der eine oder andere, haben sie in den ersten 8 Wochen ja auch nicht getan. Ist richtig. Aber man hat unter Uwe Rösler 30 Punkte geholt. Also man kann es ja. Und ich glaube, dass Rösler in diesen 4 Trainingstagen bis zum Magdeburg-Spiel ab Dienstag das auch immer wieder nochmal aufzeigen wird. Leute, ihr habt schon gezeigt, das müssen wir jetzt bringen. Das, das, das und das. Und man wird Videosequenzen nochmal anschauen. Man wird sich mit Sicherheit auch nochmal mit dem Spiel gegen Rot-Weiß Essen beschäftigen. Man wird sich mit diesen saudämlichen Gegentoren gegen Holstein Kiel nochmal beschäftigen. Und das, also wir wissen ja, wir sehen ja auch die Trainingseinheiten. Wir wissen ja, was die machen. Und sie es sind ja immer wieder die gleichen Abläufe, die Rösler dann auch einstudiert. Und ganz lustig ist dann, wenn es so eine Einheit gibt, da werden diese Spielersilhouetten ins Spielfeld reingeknallt, die kriegen alle Leibchen an. Und dann gibt es diese Verschiebe- und Anlaufübung. Wer muss wohin laufen, wenn das und das passiert? Und Rösler läuft mit zwei Bällen unterm Arm dann übers Spielfeld. Also er zeigt es denen, sie wollen es oder sie müssen es halt jetzt wieder umsetzen. Das ist es. Und wenn die es nicht schaffen, ja, dann kriegen wir, glaube ich, hier nochmal in den nächsten Wochen ein Problem.
Ja.
Es wird sich jetzt auch zeigen, ob die Länderspielpause schlecht gelegen war oder ob es vielleicht für den einen oder anderen, der die ganze Zeit am Leistungsmaximum gekämpft hat, für sich, ob es vielleicht auch eine gelegene kurze Pause war. Vielleicht haben sie sich ja auch ausgeruht gegen Essen.
Ja, wobei vor allem die jungen Spieler ja jetzt alle irgendwie auch im Einsatz sind. So ein Francis Onyeka, der ja einer dieser Spieler ist, der vielleicht schon jetzt an seinem bisherigen Maximum gespielt hat. Ich glaube, der hat noch nicht sein volles Potenzial erreicht, aber in dieser Saison, erste Profisaison, natürlich schon auch absolut gute Spiele und solide Leistungen auch über viele Spiele hinweg geliefert hat und in letzter Zeit halt so ein bisschen halt auch abgefallen ist, einfach weil man ihm auch anmerkt, die Belastung, die holt einen ein. So eine Saison ist lang und er ist einer der Spieler, die mit Abstand am meisten laufen. Und er spielt jetzt wieder in der Länderspielpause. Der kann jetzt halt mal nicht sich erholen. Und das wäre so ein Spieler, wo sich ein Uwe Rösler bestimmt auch mal gewünscht hätte, dass der jetzt auch mal nicht nochmal drei Jugendnationalspiele hat, sondern einfach mal auch runterkommen kann, einfach mal regenerieren kann, auch wenn er jetzt das Siegtor geschossen hat gegen Griechenland. Aber vor allem für die Jungen und U-Nationalspieler ist das gerade irgendwie doof gelegen.
Jetzt nur noch die Frage jetzt, baut der VfL denn das Tabellenkellerkind Magdeburg am Ostersamstag, Karsamstag, wie man sehr sagt, wieder auf? Oder holt man sich selbst ein bisschen aus dem Tabellenkeller, aus dem Abstiegskampf raus? Lass uns das mal tippen.
Tippspiel.
Weil die Zeichen stehen ja doch wieder so, dass man dahin fährt und denkt, man müsste jetzt eigentlich 3 Punkte mitnehmen. Eigentlich.
Ja, also es ist das nächste 6-Punkte-Spiel nach Holstein-Kiel und dieses Mal ist es aus meiner Sicht tatsächlich elementar, weil wenn du das Spiel verlieren solltest, dann bist du wieder richtig unten drin. Dann hast du den nächsten Gegner aufgebaut und du hast gerade gesagt, in der Heimtabelle ist Magdeburg mit 8 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. Ja, der VfL Bochum hat allerdings auch nur 11 Punkte in Auswärtsspielen geholt. Also gefühlt ist es dann Not gegen Elend, was Heimmannschaft gegen Auswärtsmannschaft angeht. Ich hoffe, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt. Ich gehe allerdings davon aus, dass es nur ein Unentschieden wird und nicht das klassische 1-1, sondern 2-2.
Okay.
Man tritt weiter auf der Stelle ein bisschen.
Ja.
Okay.
Ja, ich tippe 1-1. Ich glaube, das wird so ein Spiel, wo man am Ende sagt, ja, ist man jetzt auch nicht schlauer. Man rückt so ein bisschen weiter nach unten, gegebenenfalls. Aber Klarheit wird da nicht geschafft. Ist einfach ein Bauchgefühl bei mir. Ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Befreiungsschlag wird. Optimal wäre jetzt mal umgekehrt so ein 4-0, einfach mal ein Zeichen setzen. Ich tippe aber 1-1. Ich glaube, nach dem Spiel sind wir auch nicht schlauer.
Okay, ich verstehe das. Aber wie so oft bin ich dann diejenige, die die Fahnenstange
der Hoffnung, der Vernunft
oben hält. Das heißt, ich tippe auf einen Standard 2-1 Auswärtssieg für den VfL in Magdeburg und dann macht man sich einen einigermaßen entspannten Rest der Saison.
Ja, cool. Ist ja dann noch Ostern, ne? Nach den letzten Wochen die Auferstehung des VfL.
Ja,
so. Hier, ich,
schon am Samstag.
Es kommt ins Sparschwein.
Wow, okay. Und damit beenden wir die Folge heute. Nächste Woche, wie gesagt, Simon Zoller da, schickt uns gerne eure Fragen und bis dahin schöne Ostern, schönes Spiel und viel Spaß. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.